Ja. Soll ich weiter? Ist gut so, ja? Okay, das ist, kann man selbst oft nicht beurteilen. Ja, jetzt fühle ich mich wieder ein bisschen zu Hause, wenn ich euch sehe, die viele alte Geschwister und Freunde. Und immer wieder komme ich wohin, da finde ich so Splitter unserer Gemeinde, die es ja nicht mehr gibt in der Form. Ja. In dieser Gemeinde von einst habe ich im Jahr 2009 am 26. April diese Predigt schon mal gehalten. Und ich halte fast nie eine Predigt zweimal. Das tue ich eigentlich prinzipiell fast nicht. Und ich weiß nicht, wieso ich gerade diese jetzt noch einmal herausgekramt habe. Und wo ich der Meinung war, ja, das würde passen. Denn ihr geht ja jetzt durch das Schaufenster Gottes. Denkt ihr, was retten der dort zusammen? Jetzt ist schon ein Blödsinn. Nein, ihr geht ja manchmal auch durch die Stadt und schaut ins Schaufenster hinein. Und da seht ihr alles Mögliche. Und je nachdem, ob es euch interessiert, bleibt ihr dann stehen und der das Geschäft betreibt, der legt seine Waren ins Schaufenster. Und wir haben auch so ein Schaufenster, das ist die Apostelgeschichte. Das ist Gottes Schaufenster. Durch dieses Schaufenster, das uns das Werden und sich Entfalten der Gemeinde Jesu zeigt, kann und soll die Welt erkennen, was Gott mit ihr vorhat und wie er das macht. Oh. Danke, Bruder, sehr aufmerksam. Super, herzlichen Dank. Denn Gott hat viel vor. Die Anfänge sind meistens bei Gott leicht zu übersehen. Sie sind geradezu lächerlich in menschlichen Augen. Aber er hat ja vor, alle Menschen zu berufen letztlich. Und somit hat dieses Fernsehprogramm Gottes, die Apostelgeschichte, Bedeutung für jeden, der heute hier ist. Vielleicht zum ersten Mal hier, vielleicht ohnehin schon jahrzehntelang. Und das letzte Lied war überhaupt sehr geeignet, finde ich, Bibelentdecker zu werden. Na, vielleicht wird es der eine oder andere noch, oder wird es wieder. So, lasst uns schauen, was Gott heute uns zeigt. Was Gott unter den ersten Christen getan hat. Wer eine Bibel dabei hat, der kann bereits Apostelgeschichte Kapitel 4 aufschlagen. Ja, hier, wenn wir das so sind, begeben uns vorerst einmal in die Beobachtersituation. So wie vor dem Fernsehapparat und schauen, was da vorgefallen ist, was da abläuft. Und es könnte sein, dass uns das Geschehene oder das Gesehene von uns zur Ermutigung wird auf unserem Weg mit Jesus und zu Jesus hin. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Wenn man sich vor den Fernseher setzt, um Entspannung zu finden, könnte es sein, dass manchmal das Programm nicht entspannend ist und gar nicht schön. Manches regt uns auf. Und wenn dann die Sendung gut ausgeht, dann könnte es sein, dass auch eine gewisse Ermutigung dabei war und sogar eine neue Perspektive. Ja, was ist vor dem Kapitel 4 geschehen? Jesus ist nach seinem Tod und seiner Auferstehung in den Himmel gefahren. Und er hat den Jüngern den Geist versprochen. Und dieser Heilige Geist wohnt seit Pfingsten in jedem Gläubigen, wenn er es wirklich ist. Und im Kapitel 3, unmittelbar vor dem heutigen Kapitel, sehen wir, wie Petrus und Johannes in der Kraft des Heiligen Geistes Das ist ja die Kraft des auferstandenen Jesus. Das ist ja dieselbe Kraft. Einen Gelähmten heilen und anschließend eine Rede halten vor einer erstaunten Menschenmenge, in welcher sie dann von der Kraft Jesu Rechenschaft ablegen und die Umstehenden dazu auffordern, doch auch diesem auferstandenen Jesus zu vertrauen. Und da hinein ereignet sich nun Folgendes. Apostelgeschichte 4, die ersten vier Verse. Sehr gut, das ist sogar gelungen, danke. Aber macht nichts. Während sie noch zum Volk geredeten, traten die Priester sowie der Tempelhauptmann und die Sadduzäer an sie heran. Diese waren nämlich unwillig darüber, dass sie dem Volk ihre Lehre vortrugen und die an Jesus vollführte Auferstehung von den Toten verkündigten. Sie nahmen sie also fest und setzten sie in Gewahrsam bis zum folgenden Morgen. Es war nämlich bereits Abend. Viele aber von denen, welche die Ansprache des Petrus gehört hatten, waren zum Glauben gekommen, sodass die Zahl der gläubigen Männer sich nunmehr auf etwa 5000 belief. Ja, leider ist das auch heute noch so, dass man in manchen Ländern die Verkündigung Jesu mit Polizeigewalt zu unterdrücken sucht. Man möchte verhindern, dass die Menschen in diesem Land etwas von Jesus hören. Das stört das bereits vorhandene religiöse System, egal welcher Art es ist. Wie wir lesen, wird es dann noch bedrohlicher, wenn diese Verkündigung dazu führt, dass sich immer mehr Menschen anschließen dieser Bewegung. Nach der Pfingstpredigt waren es 3000, jetzt sind es 5000. Das wird beängstigend für die, die doch die Platzhalter sind, die Platzhirschen im System, was Religion betrifft. Und in solchen Fällen hat die bestehende, bislang alles dominierende Glaubensgemeinschaft Angst, dass ihnen die Fälle davon schwimmen. Und sie reagieren entsprechend darauf. Mit Verhaftung. Das ist der erste Schritt. Und das war, wenn man weiter lesen könnte, die Apostelgeschichte, die uns ja nicht die gesamte Kirchengeschichte der Antike bringt, das war in den ersten 3 Jahrhunderten eigentlich ständig der Fall. Aber es konnte die Botschaft nicht verhindern, die Botschaft von Jesus, dem Auferstandenen. Warum das so ist, werden wir noch sehen. Nun die nächste Maßnahme, das Verhör. Verse 5 bis 14. Am anderen Morgen aber versammelten sich die Oberen, sowie die Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem, auch der hohe Priester Hannas, ferner Kaiphas, Johannes, Alexander und alle, die zu einer hohen priesterlichen Familie gehörten. Dann ließ man sie vorführen und fragte sie: Durch was für eine Kraft oder durch welchen Namen habt ihr dies Zeichen vollführt? Da wurde Petrus mit Heiligem Geist erfüllt und sagte zu ihnen: Ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir uns heute wegen der an einem kranken Menschen erwiesenen Wohltat zu verantworten haben, durch wen dieser Mann hier gesund geworden sei, so soll euch allen und dem Volk Israel kundgetan sein. In der Kraft des Namens Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber von den Toten auferweckt hat. Ja, durch dessen Namen steht der Mann hier gesund vor euch. Dieser, das gemeint ist Jesus, ist von euch Bauleuten verworfen, der von euch Bauleuten verworfene Stein, der zum Eckstein geworden ist. und in keinem anderen ist die Rettung zu finden. Denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Als sie nun die freudige Zuversicht des Petrus und Johannes sahen und in Erfahrung gebracht hatten, dass es Menschen ohne Schulung und ohne gelehrte Bildung waren, verwunderten sie sich. Sie erkannten aber auch wohl, dass sie Begleiter oder Jünger Jesu gewesen waren. Und weil sie den Mann, der geheilt worden war, bei ihnen stehen sahen, wussten sie nichts zu entgegnen. Den Obrigkeiten hier und auch jenen späteren Jahrhunderte ist aufgefallen, dass hinter diesem Bekennen Jesu eine Kraft stand, die sogar sie nicht leugnen konnten, so gern sie das getan hätten. Und es ist auch heute noch so. Gerade in Ländern, wo Christen verfolgt werden, am schlimmsten Nordkorea, China, Afrika, da hören wir oft vom mutigen Bekenntnis der Gläubigen und von Wundertaten, die Gott tut. Gott hat sich ja nicht geändert. Wir haben sie ändern uns ja mit Ergebnissen. Christen nützen das Verhörtwerden, um Zeugnis von ihrem Herrn abzulegen. Und somit geschieht genau das Gegenteil dessen, was die sie Verhörenden beabsichtigen. Nicht Unterdrückung unter den Tisch kehren, sondern Bekanntmachung des Evangeliums ist die Folge. Der Name Jesu wird in die gegnerische Sphäre hineingetragen und bekannt gemacht. Und Petrus, eben dieser selbe Petrus, hat dann später, um einiges später, in seinem ersten Brief sogar eine Ermutigung und Hilfestellung hinterlassen, wie man so ein Bekenntnis für Jesus ablegen soll. Und ich lese euch jetzt vor, 1. Petrus 3, die Verse 13 bis 17. 1. Petrus Brief, ja, das ist ein Brief. Und er sagt da etwas ganz Wichtiges. Wo ist jemand, der euch Böses zufügen sollte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Doch müsstet ihr um der Gerechtigkeit willen auch leiden. Selig, also glücklich seid ihr zu preisen, so fürchtet euch denn nicht vor ihnen und lasst euch nicht erschrecken. Haltet nur den Herrn Christus in euren Herzen heilig und seid alle Zeit bereit, euch gegen jedermann zu verantworten, der von euch Rechenschaft über die Hoffnung fordert, die in euch lebt. Dies tut mit Sanftmut und Furcht, sodass ihr euch ein gutes Gewissen bewahrt, damit die, welchen euren guten Wandel in Christus schmähen, mit ihren Verleumdungen gegen euch zu Schanden, also beschämt werden. Es ist ja doch besser, wenn Gottes Wille es so fügen sollte, für Gutes tun zu leiden, als für Böses. Lukas erwähnt eigens in Vers 8, Lukas hatte die Apostelgeschichte geschrieben, dass Petrus mit dem Heiligen Geist erfüllt war, als er sprach. Das ist überhaupt das Tröstlichste, dass Gott seine Nachfolger mit seinem Geist ausstattet. Besonders für solche Situationen hat Jesus seinen Jüngern versprochen, dass nicht sie es sein werden, die da reden werden, sondern der Heilige Geist. Das ist in Markus 13,11 zum Beispiel. Ja. Überlegt euch gar nichts vorher. Wichtig ist nur, dass du mit Jesus bist, ja, dann, dass du bis dahin mit Jesus bist, dann ist er auch da und dann kriegst du alles, was du brauchst. Und das war auch damals so. Nun, dieser Kern des Zeugnisses, welches Petrus hier ablegt, ist etwas, das sich nie abnützt und nie unaktuell wird. Was mich wirklich fasziniert hat, ist die Tatsache, dass Petrus dieses hier vor dem Hohen Rat abgelegte Zeugnis in seinem eben viel später geschriebenen Brief wiederholt hat. In all den Jahren dazwischen ist es ihm anscheinend selber das Zentrale in seiner Verkündigung geworden. Nämlich, ich lese es noch einmal, die Verse 11 und 12. Dieser, nämlich Jesus, ist der von euch Bauleuten verworfene Stein, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist die Rettung oder das Heil zu finden. Denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Du kannst die Religionen durchgehen, alle der Reihe nach, wie du sie vorfindest. Da gibt es keine Rettung, keine sichere Rettung. Da gibt es vage Versprechen, Hoffnungen. Du das machen, du das praktizieren, diese Fastenregel mehr, was weiß ich, diese Meditationsform. Und keiner derjenigen, der so eine Religion begründet hat, kann dir so etwas anbieten. Petrus beruft sich hierbei auf den Psalm 118. Ja, das ist interessant. Der Psalm 118, Vers 22. Und das ist ja auch einer der Psalmen, der letzte Psalm, den Jesus selbst, bevor er nach Gethsemane hinaus, also in den Garten, auf den Ölberg geht, mit ihnen gebetet hat. Das ist ein Teil dieser sogenannten Hallel-Psalmen, und da kommt das vor. Und die sprechen von ihm. Er sprach von sich, wenn er das redete. Dass das wirklich das Zentrale all unserer Verkündigung sein sollte, damit wir dann nicht abgleiten in irgendwelche kompromisslerischen, naja, ein bisschen hast du auch recht und ein bisschen habe ich recht und dann mischen wir es aber eigentlich zusammen und abgleiten. Schauen wir mal, auch Paulus im Epheserbrief, ich lese die Stellen jetzt nicht alle vor, Kapitel 2, Verse 19 bis 22, dort spricht er auch vom Eckstein. Jesus ist der Eckstein der Gemeinde. Und im Korintherbrief sagt er, es kann niemand einen anderen Grund legen, als den, der schon gelegt ist. Das ist Jesus Christus. 1. Korinther 3, 11. Übrigens, das Lieblingsmotiv Menno Simons. Nicht in all seinen Schriften, einen anderen Grund als Motto, kann niemand legen. Nicht der Tradition, nicht irgendeiner Kirchen, was weiß ich, der Papst, ist wurscht wer. Als der, der gelegt ist, von Gott gelegt ist. Und somit gründet sich diese Verkündigung auf eine Verheißung des lebendigen Gottes. Und auf das kommt es an. Wir sollen ja den Leuten nicht irgendwas erzählen, was Originelles, ein bisschen mit, garniert mit Dingen, die halt jetzt derzeit gerade gut ankommen. Nein, du sollst auf dein Bekenntnis, soll auf einer Verheißung Gottes beruhen. Dann kannst du sicher sein, dass sich was tut. Und interessanterweise, es ist auch nicht die Kunst des Argumentierens gefragt. Petrus argumentiert nicht. Ja? Ein christliches Zeugnis ist und bleibt ein Bekennen der erfahrenen, selbsterfahrenen Kraft Gottes. Wenn man es nicht erfahren hat, dann redet man ihm wie ein Blinder von davor ab. Auf Wienerisch. Dann sagt man was nach, was man so gelernt hat, aber da fehlt es ein bisschen dann an, das ist nicht falsch, nicht? Und das kann auch Wirkung haben, aber um Jesus als seinen Herrn bezeugen zu können, braucht man auch kein, wie der Text sagt, die sind nicht gelehrt, kein Theologiestudium. Ich kenne manche, die mal Theologiestudium, aber sie haben Jesus nie erlebt und sie kennen ihn schlichtweg nicht. Ja, sie kennen also eine historische Gestalt, kennen da, was der Kuckuck, was alles erzählen, sehr interessant, aber ja, du brauchst, das ist das Wesentliche. Keinerlei sonstige Gelehrsamkeit, du musst auch nicht Griechisch kennen. So wichtig das auch ist und gut ist, ich hab doch nichts dagegen. Ja? Ich schaue selber immer rein, wie es im Original steht. Sondern es ist eines nur wichtig, die Nähe Gottes im Heiligen Geist. Alles andere ist für die Fisch. Vers 13, noch einmal. Und als sie nun die freudige Zuversicht des Petrus und Johannes sahen, eine freudige Zuversicht, da sind sie so sicher, dass die Freude direkt hinausfließt von ihnen. Da haben sie gemerkt, das sind Menschen ohne Schulung und ohne gelehrte Bildung und haben sich verwundert. Sie erkannten aber eines, die waren mit Jesus gewesen. Jesus war mit ihnen gewesen und sie mit Jesus. Und genau darauf kommt es an, mit Jesus sein, in seiner Nähe sein, als Einzelner und als ganze Gemeinde. Nun ja, wo? Ist ja klar. Unser Herr hat ja versprochen, uns niemals zu verlassen, ja nicht einmal von uns zu weichen. Du als einzelner Gläubiger, als einzelne Gläubige, und wir als Gemeinde können uns der Nähe unseres Herrn stets sicher sein. Wir sind ja sein Leib. Was ist jemandem näher als sein Leib? Nun ja, wohl sein Geist. Aber der Geist sollte nicht weit davon entfernt sein vom Leib. Ja? So, wie Petrus in Vers 12 sagt, dass in keinem anderen als in Jesus das Heil sei und den Menschen auch kein anderer Name als der Jesus-Name gegeben ist zum Heil. Das bedeutet auch nicht, wie manche, ich kenne welche, die dann mit fortgeschrittenem Alter meinten, das sei zu eng. Nur Jesus. Das muss man, das ist ein zu schmaler, eine Engführung, eine geistliche. Da gibt es doch noch andere geistliche Schätze, die wir anzapfen könnten. Dieses allein Jesu ist aber in Wirklichkeit die totale Befreiung, so wie das erste Gebot im Dekalog, also in den 10 Geboten, die totale Befreiung von Götzen und Göttern, die man fürchten muss, wo man nicht genau weiß, wer sie sind eigentlich. Wenn wir das erste Gebot richtig verstehen, dann steht dort, du sollst, steht, oder du wirst keine anderen Götter haben neben mir. Das heißt doch nichts anderes. Du brauchst keine anderen Götter mehr zu haben. Ich bin mehr als ausreichend für dich. Bei mir findest du alles. Und das gilt für den Herrn Jesus. Endlich können die Menschen wissen, wo es Rettung gibt, wo es das Heil, dieses alte Wort. Ja, die umfassende Heilung, die ganzheitliche Antwort auf all unsere Probleme und Fragen, die wir haben, zu finden ist. Also wenn das keine frohe Botschaft ist, weiß ich nicht. Und dann sagst du mir bitte, wo ist er in Ägypten? Ja. Nun, jetzt kommt es mit Drohungen, versucht man die zwei Apostel davon abzuhalten. Verhaftung, Verhör, Drohung. Sie sollen ja nichts mit mehr von Jesus erzählen. Aber wen wundert es, dass sich die beiden wenig beeindrucken lassen? Verse 18 bis 19 können wir lesen. Da lesen, da sagen sie, und wir haben es heute, hast du es schon zitiert? Das ist sehr gut. Dann sagt doch der Petrus und Johannes, antworten ihnen mit den Worten, urteilt selbst, beurteilt so selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Wir unsererseits können es ja unmöglich unterlassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir erzählen ja nicht etwas, was wir uns ausgedacht haben, was wir, unsere Wunschvorstellungen wären. Wir erzählen es, was faktenbasiert ist. Ja. Das ist ganz wichtig. Ein Christentum, das nicht faktenbasiert ist, entspricht nicht dem, was die Bibel sagt und hat auch wohl nicht jene Spuren hinterlassen. Jetzt ist aber Witz noch interessanter. Das waren nur die zwei. Und wie reagiert jetzt die Gemeinde, zu der sie zurückkommen? Haben sie gesagt, jetzt ist es narrisch, was tut ihr da? Ja, ihr könnt ja die Kraft Jesu einsetzen, aber nicht, wenn alle zuschauen. Ihr könnt es ja mehr ein bisschen separieren, wo nicht so viele Leute dabei stehen. Nicht? Wir müssen ja nicht immer negativ auffallen da. Negativ auffüllen mit Heilung. Aber ebenso wenig, und ich lese es vorher, bevor ich sage, was ich sagen möchte, Vers 23 bis 31, und dann haben wir diesen ersten Abschnitt abgeschlossen. Nach ihrer Freilassung kehrten Petrus und Johannes zu den ihrigen zurück und berichteten ihnen alles, was die hohen Priester, die Ältesten, zu ihnen gesagt hatten. Als jene es vernommen hatten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und beteten. Hört zu. Herr, du bist es, der den Himmel und die Erde, das Meer und alles, was in ihnen ist, geschaffen hat. Du hast durch den Heiligen Geist zu unseren Vätern und durch den Mund Davids, deines Knechtes, gesagt, ein Zitat aus Psalm 2, was soll das Toben der Heiden und das eitle Sinnen, also eitel heißt vergänglich, vergebliches Sinnen der Völker. Die Könige der Erde erheben sich und die Fürsten rotten sich zusammen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Zitat Ende. Ja, es haben sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast in dieser Stadt, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Volksscharen Israels zusammengetan, um alles auszuführen, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt haben, dass es geschehen sollte. Und jetzt, Herr, blicke hin auf ihre Drohungen und verleihe deinen Knechten Kraft, dein Wort mit allem Freimut zu verkündigen. Strecke deine Hand dabei zu Heilungen aus und lass Zeichen und Wunder durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus geschehen. Und als sie so gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und verkündeten das Wort Gottes unerschrocken. Ebenso wenig wie die Apostel lässt sich die Gemeinde damals von den behördlichen Drohungen davon abhalten, den Menschen in ihrer Umgebung den Namen Jesu zu verkündigen. Oder besser sagen wir es so, sie wollen sich nicht davon abhalten lassen. Du musst den neuen Entschluss treffen, du könntest ja, aber sie wollen nicht. Diese ausführliche, die Art, wie diese Gemeinde betet da, wir dürfen uns das anschauen, das liegt im Schaufenster Gottes. Das ist unfassbar, dass wir das überliefert bekommen haben durch den Historiker Lukas, der also das sehr genau akribisch recherchiert hat. Ja, diese, wie sie gebetet und was sie gebetet, zeigt eindeutig auf den Ernst der Lage hin. Ich meine, das ist ja nicht so. Wir schauen das aus einer gewissen sicheren Distanz an, nicht? Das ist mir schon klar. Aber das war diese ausführliche Anrede Gottes als Schöpfer Himmels und Erde. Sie führen sich im Gebet selber diesen Gott vor Augen, an den sie gläubig geworden sind. Der steht doch über allem. Dem untersteht doch auch alles. Ja. Der Allgewaltige, das deutet darauf hin, dass ihnen die wahre Dimension des geistlichen Kampfes, des Gegenwinds, den sie da erleben, in dem sie stehen, die sind sich dessen bewusst. Das ist nicht der Pontius Pilatus und der Herodes und was ich wie alle und die Hohenpriester. Da ist der Teufel persönlich, der Widersacher Gottes, der hinter ihnen steht. Das ist ein geistlicher Kampf. Ja. Das wesensmäßig Böse in dieser Welt, nicht ein paar verkorkste Beamte, die nicht wissen, für wen sie eigentlich unterwegs sind. Dieses Zitat aus Psalm 2 macht das ganz klar. Und diese Gemeinde erkennt das in der, unter Anführungszeichen, jetzt Ökumene des Unglaubens zwischen Pilatus und Herodes, dem sie ja überhaupt nicht mögen, nicht? Das wissen wir doch. Aber da sind sie sich dann plötzlich eins. Ja? Wenn es gegen Jesus geht, na, da finden sie doch noch zusammen. Zwischen Heiden und Juden, die sich überhaupt nicht vertragen, die Mauern gegeneinander aufrichten. Das ist bei ihnen, also nicht um ein nicht, und das ist, was sie durchschauen, bei diesen geht es nicht um ein nicht glauben können. Ich weiß halt nicht, Agnostiker, nein, es geht um ein nicht glauben wollen. Aber da es um Gottes Liebe und Wahrheit für die Menschen geht und um die vielen, die zwar unter der Herrschaft dieser Mächtigen stehen, aber doch so gern glauben würden, wenn sie nur etwas von Gottes Liebe zu hören bekämen und zu sehen bekämen, darum fliehen sie jetzt im Gebet zu Gott. Das heißt, sie suchen die Nähe Gottes. Alle miteinander. Wir lesen einmütig, einmütig. Da ist keiner, der dann sagt, ich nur dazu ihr neigen, ein bisschen vorsichtig, leiser treten, nicht zu laut. Nein. Mit einer Stimme, die sie erheben. Und im Grunde suchen sie das Einssein mit Gott in seinem Plan für diese Welt. Sie wollen, dass die zweite Vaterunser bitte, aus dein Reich komme, dein Wille geschehe, dass die umgesetzt wird. Und die Antwort Gottes mit dem Erdbeben, das ist ja wirklich die Totalbestätigung. Brauchen auch Christen manchmal. Er lässt die Städte erzittern und er erfüllt jeden. Wir lesen, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Da gibt es ja so Seminare manchmal, wie man mit dem Heiligen Geist voll werden kann und was heißt der Google. Was. Ich habe sowas nie besucht und das interessiert mich von Haus aus nicht. Du musst den Willen Gottes tun wollen. Und dann hast du Gott auf deiner Seite und dann macht er keine Gedanken, was dann passiert, ob es dann donnert und blitzt oder ob der Fuß kürzer oder länger wird und lauter so Dinge. Diese showmäßigen Theaterspiele, die können wir uns schenken. Gott bestätigt sie mit dem Höchsten und Besten, das er hat. Das ist sein Heiliger Geist. Und in so einem Kampf bedarf es auch wirklich keiner geringeren Ausstattung. Aber seiner Gemeinde wird er diesen Geist nicht vorenthalten, wenn sie bereit ist zum Sturmangriff auf diese Welt. Und auch dir wird er ihn nicht vorenthalten, wenn du bereit bist mitzumachen. Und hier ist der Leib Jesu mit Gottes Geist völlig eins. wo Menschen Gottes Anliegen entschieden zu dem ihren machen, und das ist die Ausbreitung der Botschaft von Jesus. Dort erfahren sie Gottes uneingeschränktes Ja. Und die Gemeinde wächst weiter, haben wir gesehen. Von 3.000 auf 5.000, würden wir uns wünschen, ne? Kann man auch Seminare darüber halten. Ja. Was weiß der Kuckuck, Konferenzen einberufen, ja, ist ja alles nicht schlecht, aber ein Blick in die Bibel könnte uns ein bisschen schneller zeigen, wie das geht. So, nun überspringe ich etwas, das könnt ihr und sollt ihr zu Hause lesen, diese ersten 17 Verse des 5. Kapitels. Und dort, ich sage nur ganz kurz, streiflichtartig, dort berichtet Lukas erneut von der Liebe und der Einmütigkeit der Geschwister. Wir wissen, da kommen diese berühmten Verse, ich glaube, das ist eher eine eigene Predigt, die hast du gemacht, nicht? Ja, okay. Ja, man kann eh nicht über alles predigen, aber was da wirklich herausgekommen ist, ist ein Zeugnis vor der Welt, das die Welt so nicht kennt und das auch wohl nicht aus den Menschen selber kommt. Diese Liebe, das Wahrnehmen der Bedürfnisse des Nächsten, diese rückhaltlose Hingabe alles dessen, was man hatte, bitte, das war nicht verlangt. Da wurde nicht gesagt, pass auf, wenn du zu uns kommst, da gibt es einmal eine Art Prüfung und eine Mauer, die musst du überspringen können. Du musst alles hergeben können, ja? Ah, kannst nicht, bleib draußen. Nein, niemand. Von Natur geht das gar nicht. Aber das war ein Wirken des Heiligen Geistes wieder einmal. Und wenn wir die Sache andersrum aufzäumen, dann sind wir bei irgendeiner Eintrittsvorschrift in der Kloster, wo man sowas verlangt, aber nicht im Neuen Testament, ja, wo einfach aus Liebe zu den Geschwistern, und wisst ihr, jetzt muss ich etwas sagen, das steht ja alles nicht da, was mich damals als erstsemestrigen Studenten im Jahr Herbst 1972 fasziniert und auffallend, was mir aufgefallen ist, ich komme in diese Tulpengasse, die es jetzt nicht mehr gibt, hinein. Übrigens, der Raum steht wieder zur Verfügung, so gehen wir. Ja, den gibt's schon wieder. Der Raum war es nicht. Aber da waren Leute drinnen, unterschiedlichster Herkunft, vom Hausmeister zum Polizisten, zum Installateur, zum Arzt, zum Rechtsanwalt. Und haben wir gedacht, na, die Leute, die Lehrer sogar, musikalische, aber da war eine Atmosphäre und eine Einheit, die ich nie gesehen hatte, nie gespürt hatte vorher. Eine Liebe, eine, ist ein schlechtes Wort, Begeisterung, weil Begeisterung vergeht ja gleich wieder. Aber das war etwas, das kannte ich nicht. Und ich habe 2-3 Mal hingehen müssen, weil ich mir nicht sicher, ob die verrückt sind. Weil das kann doch nicht sein. Ja, das ist das gelebte Zeugnis. Und dann wurde ich darauf hingewiesen, im Hinterzimmer da. Hat mir eben erzählt, wie man dazu kommt, das auch zu erleben. Puh, da bin ich, der Paradekatholik, der keine Messe ausgelassen hat, plötzlich draufgekommen, ich bin gar kein Christ. Ich habe Jesus mein Leben nie in dieser Form anvertraut, dass er der Herr sei meines Lebens. Und diese Herrschaftsübergabe, na doch, na, ich will Ihnen keine Details gehen, sonst bin ich jetzt beim persönlichen Zeug wieder, dass mir der Schweiß runtergegangen ist. Ja, was passiert denn da, wenn ich sowas mache? Ja, wenn ich weiterhin die letzte Instanz bin in der Beurteilung von wahr und falsch, ob das richtig ist, der Islam oder der Buddhismus, und diese Dinge haben mich vorher beschäftigt, oder das Christentum, da bleibe ich der Letztbürger. Aber Jesus auf den Thron zu gehen, das war was. Das habe ich bei aller Religiosität, mit der ich von der Muttermilch an erzogen worden bin, in der Form nie, diese Frage wurde mir nie so gestellt, ist Jesus dein Herr? Zurück zum Text. Es zeigt sich aber auch in diesen 17 Versen, die ihr selber lesen könnt, oder es gibt eine Predigt über Ananias und Sapphira auch, es gibt auch Zeichen, wie so eine Gemeinschaft angegriffen wird, nämlich wie sie unterwandert wird durch solche, die nur einen frommen Schein anbieten wollen, um dazuzugehören, aber im Herzen nicht aufrichtig sind. Ja, das ist ein Schock. Der Text ist echt ein Hammer. Ja. Da fallen zwar tot um, aber der in der Gemeinde wirksame Heilige Geist offenbart dem Petrus die Heuchelei dieser zwei, dass sie frommer scheinen wollen, als sie es wirklich sind. Niemand musste seinen Besitz aufgeben, wenn er nicht wollte. Denn die Besitzgemeinschaft war keine von den Aposteln von oben her verordnete, sondern sie war Folge des Wirkens des Heiligen Geistes. Und natürlich ist das oft nicht so eine kleine Sache mit Besitz und damit richtig umzugehen. Zeigt auch, wenn man den geistlichen Fieberthermometer nehmen, wie sehr du Gott liebst, wie sehr du, ob du nicht eher doch das Geld liebst und was weiß ich. Lassen wir das. Ihr lest euch das selber durch. Also die Gemeinde hat auf jeden Fall durch den Druck von außen nicht weniger Zulauf bekommen. Und dieses ständige Wachstum, natürlich, das ist irritierend. Das ruft erneut die Behörden auf den Plan. Erneut folgen Verhaftung, Haft und Verhör, die altbekannten, aber eben nicht altbewährten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Evangeliums. Ich lese jetzt die anderen Verse 17 bis 42, keine Angst. Wir sind schon in der zweiten Hälfte. 17 bis 42. Da erhob sich aber der hohe Priester samt seinem ganzen Anhang, nämlich der Partei der Sadduzäer. Sie waren voll von Eifersucht. Sehr klar. Unser Kirchenwachstum schaut nicht so gut aus. Ja. Bei uns leeren sich die Bänke und dort füllen sie sich. Sie waren voll von Eifersucht, ließen die Apostel festnehmen und sie in das öffentliche Gefängnis setzen. Aber ein Engel des Herrn, bin ich richtig? Ja, ja. Ein Engel des Herrn öffnete während der Nacht die Gefängnistüren, führte sie hinaus und gebot ihnen: Geht hin, tretet offen auf und verkündigt im Tempel dem Volk all diese Lebensworte. Als sie das gehört hatten, begaben sie sich mit Tagesanbruch in den Tempel und lehrten dort. Der hohe Priester und sein Anhang hatten sich inzwischen eingestellt und den Hohen Rat und die gesamte Ältestenschaft der Israeliten zur Versammlung berufen lassen und sandten nun ins Gefängnis, um sie fortführen zu lassen. Als aber die Diener hinkamen, fanden sie sie im Gefängnis nicht vor und meldeten nach ihrer Rückkehr: Wir haben das Gefängnis ganz fest verschlossen gefunden. Auch die Wächter standen auf ihrem Posten an den Türen. Als wir aber aufschlossen, haben wir niemanden darin vorgefunden. Als der Tempelhauptmann und die hohen Priester diese Mitmeldung vernahmen, waren sie ihretwegen ratlos. Welche Bewandtnis es damit wohl haben möchte? Da kam einer und meldete ihnen: Denkt nur, die Männer, die ihr ins Gefängnis gesetzt habt, die stehen jetzt im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und holte sie herbei, doch ohne Anwendung von Gewalt, denn sie hatten zu befürchten, vom Volk gesteinigt zu werden. Sie brachten sie also herbei und stellten sie vor den Hohen Rat. Der hohe Priester verhörte sie folgendermaßen: Wir haben euch doch ausdrücklich geboten, aufgrund dieses Namens nicht zu lehren. Und trotzdem habt ihr mit eurer Lehre ganz Jerusalem erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Also faktisch, das heißt, uns für die Hinrichtung Jesu verantwortlich machen. Ja? Da antworteten Petrus und die Apostel, erklärten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ins Holz gehängt und hingerichtet habt. Diesen hat Gott durch seine rechte Hand zum Anführer oder zum Fürsten und Retter erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu verleihen. Für diese Tatsachen sind wir Zeugen. Und auch der Heilige Geist, den Gott denen verliehen hat, die ihm gehorsam sind. Als jene das hörten, ging es ihnen wie ein Stich durchs Herz. Und sie waren entschlossen, sich hinrichten zu lassen. Also mit dieser wunderbaren Befreiung aus dem Gefängnis, Petrus sollte sie ein weiteres Mal im Kapitel 12 dann erleben, ja, macht Gott selbst den geistlichen und weltlichen Behörden klar, mit wem sie es zu tun haben. Aber sie wollen ja nicht sehen. Und niemand kann blinder sein als der, der nicht sehen will. Hat der alte Peter Dirksen gesagt. Kennst du ihn, Eulen? Peter Dirksen? Ja. Gefängnismauern können Gottes Auftrag nicht hindern oder gar vereiteln. Das Evangelium eine über alle Mauern springende und alle Fesseln sprengende Kraft hat, das lässt sich seither wiederholt belegen. Sonst hätte es schon, wäre es erloschen, wäre es versandet, gäbe es als historisches Dokument, aber nicht als heute noch erfahrbare Wirklichkeit. Wenn einmal die Fesseln deiner Sünde, die Fesseln meiner Sünde im eigenen Leben durch den Glauben an Jesus und sein Blut und durch die Kraft des Heiligen Geistes gesprengt worden sind, und dieser Mensch auch weiterhin bei Jesus bleibt, dann steht der Ausbreitung des Evangeliums nichts mehr im Wege. Selbst wenn man dem Boten des Evangeliums, weiß ich, was antun möchte und antut, das wird ihnen nicht gelingen. Und denken wir jetzt einmal auch, beginnend mit Paulus, der etliche seiner Briefe im Gefängnis geschrieben hat, haben wir das Zeugnis, das oft gerade durch ein Schrifttum entstanden ist, welches den Zeugen und den Boten des Evangeliums bei weitem überlebt hat, sodass wir das heute noch vor uns haben, dieses Zeugnis. Und das zu einem unerschöpflichen Segen geworden ist, all diese Briefe des Petrus, des Paulus, die leben nicht mehr hier, aber wir werden gesegnet durch das, was sie hinterlassen haben. Für spätere Generationen. Ich denke da auch zum Beispiel, um ein etwas neuzeitlicheres Beispiel zu nennen, John Bunyan in England im 17. Jahrhundert, der Kesselflicker, der vom Flucher und Spieler und Soldaten zum größten Verkündiger, kann man wahrscheinlich sagen, Englands geworden ist, mit Vollmacht, der hat im Gefängnis das bis heute berühmte Buch Die Pilgerreise zur ewigen Seligkeit verfasst. Und hat damit, ohne es zu wollen, nicht nur eine eigene Romangattung begründet, nämlich den Reiseroman, sondern einen christlichen Klassiker geschrieben. Er konnte auch nicht Griechisch und er kannte halt eine Sprache nicht. Oder ich denke, jetzt kommen wir nach Österreich, 16. Jahrhundert, die Täufer. Die sogenannte Gmundner Rechenschaft eines Ältesten der hutterischen Brüder. Der hat im Gefängnis zu Gmunden eine der wichtigsten theologischen Bekenntnisschriften verfasst. Ja? Und ich denke, schauen wir mal über die Grenzen der eigenen Konfession hinaus, auch an Dietrich Bonhoeffer, der in seinem Werk Widerstand und Ergebung ein Glaubenszeugnis hinterlassen hat. das er im Konzentrationslager geschrieben hat. Und allein das Lied von guten Mächten, wunderbar geborgen, das hat inzwischen millionenfach die Menschen gestärkt und getröstet. Es stimmt. Ob es uns gefällt oder nicht. Das Evangelium wächst am besten bei Widerstand. Ganz kurz noch will ich auf diese sogenannte Clausula Petri kommen, wie man sie nennt, Apostelgeschichte 5,29. Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Ich möchte das schon, dass das auch richtig aufgefasst wird. Evangeliumsverkündigung ist nicht grundsätzlich renitent und aufmüpfig. Wir sehen keinerlei Respektlosigkeit des Petrus und Johannes im Umgang mit den Behörden. Die sagen ja, ihr Idioten, ihr seid sowieso ganz daneben, mit euch braucht man gleich gar nicht reden. Nein, ganz und gar nicht. Sie sind respektvoll. Und Petrus selbst wird in seinem bereits zitierten ersten Brief die Gläubigen ausdrücklich dazu auffordern, den Vorgesetzten Respekt und Gehorsam zu erweisen, auch wenn sie komische Leute sind. Aber unter gewissen Umständen, nicht unter gewissen Umständen, geht es um ein mehr Gehorchen, und zwar Gott gegenüber. Wenn Gottes Sache durch Menschen behindert wird, selbst wenn es sich dabei um Vorgesetzte handeln sollte, dann müssen wir Gott mehr gehorchen als ihnen. Und das hat das Christentum immer wieder auch als widerständisch erscheinen lassen, dass das geheime Rebellen sind. Und sogar im 16. Jahrhundert hatte man diese friedfertige Täuferbewegung ganz und gar nicht. Die hat man gar nicht getraut. Die hat gesagt, na, die verstellen sich nur. Das ist ja absolut katastrophal. Friedfertig, die Türken stehen vor der Tür und die wollen friedfertig sein. Also da stimmt was nicht. Aber Christen sollten sowieso kein prinzipielles Problem mit denen haben, finde ich. Denen zu können, erfolgt ja nicht aus Unterwürfigkeit, sondern aus dem Heiligen Geist. Jesu ganzes Leben verdienen. Und die seinen Geist haben, werden es ihm gleich tun. Und auch Luther hat ja seine bekannte Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen mit folgenden Worten eingeleitet. Der Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemand untertan. Zweiter Satz. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Aus der Freiheit in Christus werde ich so frei, dass ich Füße waschen kann, dass ich mich unterordnen kann. Wer immer noch in der Welt, so wie in der Welt Ellenbogenpolitik, und jetzt seid mir nicht böse, Recht ist mein Recht und das steht mir zu, und bist am falschen Platz in der Gemeinde Jesu, da solltest du eine andere Gesinnung haben. Liebe Geschwister, jetzt haben wir ferngeschaut. In all dem, was wir heute ferngesehen haben, fällt mir als roter Faden aber etwas auf. Die durchgehende Freude. Trotz dieser wirklich bedrohlichen und bedrohlichsten Umstände. Und denk damit verbunden, mit der Freude, die Freimütigkeit zum Zeugnis. Aus dieser inneren Freude erlöst zu sein und aus der Dankbarkeit kommt die Bekenntnisfreude. Und das haben auch die Gegner beobachtet. Und das ist den Zeugen Jesu bis heute geblieben. Schon im Alten Testament lesen wir, als dann nach der Zerstörung des Tempels, dann unter Nehemia der Tempel wieder aufgebaut wurde und so weiter, da lesen wir dann, also so weit war, dass man schon was gesehen hat und fertig war, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Woher kam diese Freude? Wie gesagt, sie kam daher, dass man sich als Teil eines Ganzen gesehen hat, das am besten und einzig sinnvollen Programm mitarbeitet, das es gibt auf der Welt, dem Reich Gottes. Wenn du das weißt, dass, wie Paulus im 1. Korintherbrief dann auch sagt, Nehme zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Das kann man von keiner anderen Arbeit in der Welt sagen. Das kann noch so super ausschauen, irgendwann steht es als Bauruine da, nach 200-300 Jahren, und das war wiederum nichts. Aber keine Arbeit ist so sinnvoll und so dauerhaft und so beglückend wie diese. Und du darfst mitmachen. Du kannst vielleicht jetzt hineingehen ins Geschäft und sagen, Herr, was Sie da in der Auslage haben, das gefällt mir. Und dann hat endlich auch dein Leben Sinn, Ziel und Freude, die letztlich nicht vergehen wird. Amen.